Wir haben heute als Predigtext aus 1. Korinther 15, dem großen Auferstehungskapitel, 1. Korinther 15, Vers 20 bis 28. Es ist sicher gut, wenn Sie den Text vor sich haben. Paulus erwähnt da ja noch einmal, wie Christus erschienen ist, wie er auch von den Zeugen gesehen wurde. Und er denkt das durch, wie das denn wäre für uns, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Und dann sagt er, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht, ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus, danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören, danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein, dem, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei alles in allem. Herr, mach uns jetzt des Lebens gewiss, dass wir Zeugen des Lebens werden. Amen. Es gibt ja so Gespräche, die man nicht vergisst. Ich erinnere mich an eine Unterhaltung mit einer alten Dame in einem Altenheim. Und sie klagte, wie man es so oft hören kann, wie jetzt eben die Kraft immer mehr nachlässt, wie der Arzt keine gesundheitliche Besserung mehr versprechen kann. Und dann, so wie wir es ja alle tun, ihr habt dann dieser Frau das gesagt, wir haben doch eine große Zuversicht und eine Hoffnung, dass Jesus den Tod besiegt hat. Wir gehen doch auf das neue Leben zu. Da merke ich, dass diese Frau mich so unsicher anschaut. Und in die Pause hinein sagt sie ganz vorsichtig und lächelt ganz verlegen, darf ich das auch einmal fragen? Wie ist das, wenn man das nicht richtig glauben kann? Sie hat sich geniert und dachte, das darf ich meinem Seelsorger nicht sagen. Das ist zu kompliziert und vielleicht, das wirkt zu ungläubig. Ich habe gesagt, das müssen wir doch miteinander bereden. Sehen Sie, es ist überhaupt noch nie ein Christ gewesen, der sich nicht hat mit seinen Zweifeln herumschlagen müssen. Wie gut, dass das schon in den Ostergeschichten des Neuen Testamentes steht. Und der Herr Jesus hat seine Jünger nicht abgekanzelt bloß und hat sie nicht bloß fertig gemacht. Jesus weiß, wie unser Herz schwer tut mit dem Glauben und mit der Gewissheit. Und wie das oft gar nicht bei uns richtig fest verankert ist. Und es tut uns dann fast weh, wenn wir solche Worte lesen von solchen mutigen und fest bekennenden Leuten. Solch einen Glauben wollte ich doch auch haben. Aber wenn es an unser Sterben geht, dann werden wir alle auch fraglich. Und das wird uns allen auch schwer. Ich freue mich immer wieder an diesem Kapitel im Korintherbrief, wo Paulus damals mit den Gemeindegliedern von Korinth liebevoll, geduldig, über die Auferstehung Jesu sprach. Und man spürt direkt, wie er den Zweifelnden und Zagenden dies immer wieder zuspricht und sagt, du darfst es glauben. Und du darfst gewiss sein, dass dir das gilt, auch für dich. Er fängt ja dieses Kapitel so an, im ersten Vers von Kapitel 15, ich erinnere euch aber an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr selig werdet, bleibt bei dem Wissen vom auferstandenen Jesus. Das war in Korinth auch nie umstritten. Das ist ja eine ganz moderne Erscheinung, erst im 20. Jahrhundert, als so Menschen auch anfangen zu zweifeln, ist denn Jesus überhaupt auferstanden? Damals war das nicht umstritten. Sie müssen sich vorstellen, 30 Jahre nach dem Tod Jesu haben wir schon ganz rund ums Mittelmeer blühende Christengemeinden. Wie war das überhaupt möglich? Die Jünger waren doch selbst nach der Kreuzigung Jesu voller Angst und hatten sich eingeschlossen, waren mutlos und verzagt. Es gibt nur eine Antwort. Der Auferstandene selbst ist ihnen erschienen. Sie können sich das Leben des Paulus überhaupt nicht anders vorstellen, als dass er darin völlig gewiss war. Der Auferstandene Jesus ist bei mir. Darum war er rastlos unterwegs, auch wenn sein Körper geschwächt war. Schon 30 Jahre nach der Hinrichtung Jesu finden wir in Rom große Christengemeinden. Und bei den Gartenfesten des Tyrannen Nero wurden die ersten Christen verbrannt. Und sie gingen fröhlich und gewiss in den Tod, weil sie wussten, Jesus lebt. Aber in anderen Städten, so auch in Korinth, da war das bei den Leuten nicht das Problem, ob Jesus auferstanden ist, sondern wie wird das mit meinem Sterben sein? Und ich denke, bei vielen Christen unter uns ist das ähnlich. Ich zweifle ja nicht an der Auferstehung Jesu, aber wie ist das, wenn ich sterbe? Damals in Korinth haben die Vorstellungen über das Sterben sich vermischt mit den landläufigen Gedanken. Die Leute konnten sich das nur vorstellen in der damals gängigen Philosophie und sie dachten irgendwie, dass ihre Seele sich zu Gott aufschwingt, aber dass Gott unser gesamtes Wesen auferwecken wird, das konnten sie nicht fassen. Sie haben gesagt, die Materie, die ist doch weg. Und vielleicht ist das noch so ein seelischer Vorgang, ganz ähnlich in unseren Tagen, sind ja viele Menschen davon überzeugt, dass die Seele irgendwo weiter wandert und noch einmal in einem Menschenleben wiederkommt. Ein völlig unbiblischer Gedanke, der vor dem Evangelium nicht bestehen kann. Woher kommt denn dort die Gewissheit, wenn einer so sicher reden will? Ich bin froh, dass Paulus jetzt mit den Zweifelnden spricht. Und ihnen das noch einmal deutlich macht, wie das mit unserem Sterben ist und mit unserem Auferwecktwerden. Er gibt uns hier einen Nachhilfeunterricht. Wo werde ich sein, wenn ich sterbe? Zuerst möchte ich einmal dick unterstreichen das Wort, das auch in ihren Bibeln fett gedruckt ist. Der letzte Feind, der überwunden wird, ist der Tod. Also jetzt gehe ich mal umgekehrt vor. Heute am Osterfest rede ich gar nicht über, zuerst einmal über den großen Ostersieg Jesu, sondern dass der Tod der unerbittlich letzte Feind ist. Da liegt nämlich auch der Grund, warum wir oft die Auferstehungsbotschaft nicht richtig fassen können. Das liegt auch in unserer Zeit drin, dass wir heute den Tod so verharmlosen. Das können wir nur tun, weil wir dem Tod ausweichen, weil wir ihm aus dem Wege gehen, weil wir oft auch nicht dabei sind, wenn Menschen sterben. Wir fliehen oder wir überlassen es den paar Krankenhelfern und Ärzten in den Hospitälern, die sich damit auseinandersetzen. Aber wir kennen den Tod gar nicht mehr. Und dann macht sich die Meinung breit, der Tod ist der große Erlöser, unbestritten. So empfinden wir das. Häufig, wenn nach einem sehr schweren, langen Leiden jemand sterben darf, endlich sterben darf.
Aber es stimmt nicht, dass der Tod Erlöser ist. Das ist nur vordergründig unser Empfinden. Die Trauernden wissen es. Selbst nach einem erfüllten, reichen Leben kommt der Tod immer zu früh. Immer. Und der, der einen lieben Menschen verliert, der spürt, wie der Tod Liebesbande durchschneidet und man einsam zurückbleibt, völlig vereinsamt, man ist wie irgendwo in die totale Einsamkeit geschleudert. Niemand versteht mich, obwohl da doch so viele liebe Menschen sind. Der Tod ist unheimlich und grausam. Und letztlich auch bei alten Menschen nicht anders, als wenn der Tod das Kind aus den Armen der Mutter reißt. Man den ganzen Schmerz des Sterbens spürt. Wir haben das vorhin auch empfunden über diesen Worten, über diesen Briefen, die Menschen im Angesicht des Todes geschrieben haben, wie unheimlich der Tod ist. Der Tod ist der letzte Feind, der überwunden wird. Das sagt nur Gottes Wort uns. Und wir müssen das wieder ganz neu verstehen und können das auch bejahen. Jahrelang kann man leben und den Tod gar nicht in seinem Blickfeld erkennen. Aber wenn er dann plötzlich an unserer Türe klopft, wenn der Krankheitsbefund vorliegt und wir die Schatten des Todes spüren, dann merken wir, es ist mein Feind. Ich dachte immer, ich hätte keine Feinde, ich habe einen Feind. Und dann geht ein Kampf los und der Kampf wird gekämpft, oft bis in die letzten Atemzüge hinein. Da kämpfen Menschen heroisch und versuchen noch etwas abzutrotzen von diesem Leben. Der Mensch ist fürs Leben geschaffen und nicht fürs Sterben. Der Tod ist so widersinnig, so unbegreiflich. Es ist ja unserer modernen Medizin heute viel gelungen. Statistisch gesehen ist in den letzten 20 Jahren, seit 1970, der Tod für jeden Menschen um 5 Jahre zurückgedrängt worden. Das ist enorm. 5 Jahre. Durch die medizinische Kunst gewonnen. Und allgemein hat sich dann jetzt so die Meinung breitgebracht, wenn einer stirbt, dann ist das sicher Schuld der Umwelt. Im Stern schrieb neulich ein Journalist so gekonnt, wenn ein Mensch im gesegneten Alter von 93 Jahren stirbt, dann regt sich alle Welt auf und sagt, wahrscheinlich wohnt er über einer chemischen Reinigung oder hat er als Junge im Konfirmandenunterricht in einem asbestverseuchten Saal gesessen. Es muss irgendeine technische Not gewesen sein, dass der Tod überhaupt noch Macht unter uns hat. Man rechnet schon kaum mehr mit der Natürlichkeit des Todes. Aber die Bibel rechnet auch nicht mit der Natürlichkeit des Todes. Der ist widersinnig. Der ist gegen die Schöpfung Gottes. Wir sterben alle in Adam. Das ist eine komische biblische Redeweise. Und da möchte damit gesagt werden, das ist eine Schicksalsverbindung, die wir haben mit diesen ersten Menschen, die einst gegen Gott revoltierten und sich gegen ihn auflehnten. Der Tod hat seine Macht, weil er uns von Gott trennen darf. Der Tod ist ein Stück der Gerichtshand Gottes. Und er hängt eng mit meiner Schuldverhaftung zusammen. Und ich kann nicht das auf vorige Generationen schieben, weil ich doch auch im Aufruhr gegen Gott lebe. In meinem Leben findet sich dieses Nein zu Gott, dieser Trotz, dieser eigenmächtige Aufruhr, diese Selbstsucht, dieses Selberwollen und dieses Lossagen von Gott. Wir müssen alle sterben. Wir müssen alle sterben. Aber darum verstehen wir, dass das der Feind ist, mit dem wir kämpfen und ringen. Und er hat seine Macht, weil wir von Gott getrennte Leute sind. Das alles muss man einmal wieder biblisch im Zusammenhang sehen. Und das ist gut, dass das Paulus mit den Zweiflern so erörtert. Es genügt uns nicht eine billige Medizin, die uns den Tod noch um 1 oder 2 Jahre wegschiebt. Das wäre zu wenig. Er braucht Trost des Lebens, Gewissheit des Glaubens. Darum kommt der zweite Satz des Paulus. Wir werden auferstehen. Da sagt er hier auch, wir werden auferstehen. Wir werden alle lebendig gemacht. Das ist nochmal ein biblisches Wort. So kompliziert ist das mit dem Bibellesen gar nicht. Das kann man leicht in einem Bibellexikon nachschlagen, was da mit dem Erstling gemeint ist. Wo kommt das Wort in der Bibel vor? Bei den Opfern. Wenn Ernte war, Wir werden ja dieses Jahr mit einer Gruppe wieder Shavuot miterleben, das Erntefest. Dann werden die Erstlingsgaben dargebracht, Gott. Das heißt, die erste geschnittene Garbe wird Gott dargebracht. Die erste Frucht im Garten, die geerntet wird, wird Gott dargebracht. Eigentlich als Symbol, dass alles Gott gehört. So war Adam der Erstling für eine Welt des Todes, für das große Sterbelager der Welt. Und Paulus sagt, jetzt ist was total Neues passiert. Wir sehen in unserem Denken ja immer die Auferstehung Jesu als den Sonderfall an. Ja, das war was Besonderes. Jesus war ja ganz anders als wir. Daher kommt unser Unglaube. Paulus sagt, das ist der Erstling. Jetzt nehme ich mal ein anderes Wort, das wir besser verstehen. Wir als von der Technik geprägte Leute, wir gebrauchen das Wort Modell oder Prototyp. Jesus ist der Prototyp von der ganzen Serie, die nachher folgt. Die Auferstehung Jesu ist der Prototyp unserer Auferstehung. Wir werden in die Auferstehung Jesu hineingezogen und hineingerissen. Und darüber spricht er mit den Korinthern. Ja, aber verstehen, nein, verstehen kann man's nicht, weil das unser ganzes Denken sprengt. Und kein Vergleich reicht dahin. Darum möchte ich es auch jetzt gar nicht probieren, mit irgendwelchen Vergleichen oder Beispielen Ihnen zu erklären. Nur darf Sie das nicht in Ihrem Glauben irre machen, dass Sie um sich her eine Welt des Todes sehen. Unser Osterglaube sprengt alle sichtbaren Zeichen dieser Welt. Auch die Grabeshügel, vor denen wir stehen, die dürfen uns nicht schrecken. Wir werden auferstehen. Es wird ja auch bei mir nicht leicht, wenn es bei mir zum Sterben geht. Wir müssen einander diesen Dienst tun. Wenn wir einander besuchen, geht es doch nicht um irgendwelche Saftfläschchen oder Blumensträuße, die wir einander ins Haus tragen. Sondern dass wir einander dies verkünden. Jesus lebt mit ihm auch ich. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Dass ich all die großen Worte spreche. Und ich bin überzeugt, dass es unsere Sterbenden auch noch hören, wenn sie äußerlich so aussehen, wie wenn sie schon die Bewusstlosigkeit erlangt hätten. Das ist so etwas Gewaltiges, was wir Christen da sagen. Ich glaube an das ewige Leben. Ich glaube an das ewige Leben. Die Materialisten und die Sozialisten und Kommunisten sind ja Sturm gelaufen dagegen. Haben gesagt, die Christen, die vertrösten euch auf ein Jenseits. Wie gut, dass wir Christen nicht im Diesseits hängen bleiben, sondern sagen, über kurz oder lang, über 10 oder 30 Jahre ist das für uns alles vorbei. Dann hat das seine Bedeutung verloren. Wir warten auf eine neue Welt. Auf das ewige, unbegrenzte neue Leben. Wir werden in die Auferstehung Jesu hineingerissen. Wir werden lebendig werden. Und das ist doch nicht Christenglaube, als ob der Mensch in immer neuen Formen wiederkehre, sondern so in der unverwechselbaren Originalität, wie Gott mich geschaffen hat. Werde ich auferstehen? Und wenn ich auferstanden bin, dann werde ich nicht mehr die Zeichen des Alters tragen. Nicht mehr die Zeichen des hohen Alters und nicht mehr die Zeichen der Verletzungen dieser Welt, sondern in einer neuen Leiblichkeit darf ich Gott dienen. Man kann da ja nur bewundern davorstehen, anbetend all die Worte widersprechen, dass da Gott eine Ordnung hat, wann er das macht. Und wir haben Karfreitag gehört, dass es für die, die glauben, so ist, dass sie dies gar nicht empfinden, sondern heute schon ins Paradies eintreten. Und Paulus sagt, das hat eine Rangordnung, zuerst die Gemeinde und dann die Auferstehung zum Gericht. Wir wollen darüber gar nicht viel schwierige Gedanken machen, was uns Gott nur andeutungsweise enthüllt hat, soll uns genügen. Wir wollen nicht mehr hineinlesen, als da steht. Aber dass am Ende die ganzen Mächte dieser Welt entthront sind. Auch der Teufel mit seiner Macht hat am Ende nichts mehr zu sagen, wenn Christus sein Gottesreich herbeiführt. Darum möchte ich mich heute nicht irre machen lassen. Ist ja unsinnig, wenn man immer wieder so gemacht hat, als ob Christen nicht in dieser Welt treu dienen würden. Im Gegenteil, Christen dienen in dieser Welt sehr treu. Sie erfüllen ihre Pflicht sogar noch treuer als die anderen diesseits gesonnenen Menschen, weil sie wissen, das ist ja für die Ewigkeit wichtig, dass ich heute meine Pflicht erfülle. Das macht mich doch nicht weltflüchtig, sondern im Gegenteil, das macht mich treu zum Dienst hier in dieser Welt, weil ich weiß, ich gehe auf die große Ewigkeit zu. Aber ich kann alles trennen und prüfen, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine, selge Ewigkeit. Ich will mich nicht aufhalten an den vergänglichen und unwichtigen Dingen dieser Welt, aber das will ich heute tun. Wie ein Alexi von Rönne, der sagt, und wenn ich ganz allein stehe gegen eine Welt des Unrechts, ich werde doch nicht davon ablassen, für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Das ist gerade das Wissen um die Ewigkeit. Darum geize ich doch nicht um ein Stück meines Lebens. Ich habe mal mit jungen Leuten diskutiert in einer Gymnasiumsoberstufe, gerade über diese Leute, die ihr Leben gelassen haben. Da sagten die, also wenn einer für seine Überzeugung stirbt, ist er unsinnig. Das Leben ist doch das Höchste. Ich muss sagen, dieses irdische Leben ist nicht das Höchste. Das Höchste ist, dass ich die Ewigkeit bei Gott gewinne. Wunderbar, das zu wissen, die ganze Welt wird erneuert werden. Alles nach seiner Ordnung, so wie es da steht. Und dann am Ende wird alles Gott vor die Füße gelegt. Es wird Gott sein, alles in allem. Ich muss noch einen Teil anfügen, um den geht mir es jetzt. Ich würde Sie so nicht heimlassen wollen, wenn ich nicht sagen könnte und müsste, der Tod wird entmachtet. So haben wir heute begonnen und so ist auch, dass der Tod bei uns so Macht hat. Wie die Frau, die da am Tisch mir gegenüber saß, die sagt, aber ich kann es jetzt doch nicht so fassen, wenn meine Körperkraft nachlässt. Es ist sicher richtig, so steht es in der Bibel drin, aber für mich, wie ist das? Wir spüren noch die uneingeschränkte Macht des Todes, der herausreißt, wen er will, der zuschlägt, ohne Mitleid, ohne Rücksicht. Und wir sind dem ausgeliefert, was sollen wir denn sagen? Ich möchte da stehen bleiben, wo Paulus sagt, er muss herrschen. Der auferstandene Christus herrscht jetzt schon. Und jetzt müssen Sie noch einmal dran denken, wie der Apostel Paulus durch diese Länder des Mittelmeers lief. Atemlos lief. Er sagte, ich muss die Kunde allen bringen. Er ist auferstanden. Er hat sich gar nicht erst lange aufgehalten, bis die Verhältnisse neu geworden sind in dieser Welt. Er hat gesagt, das ist eine Welt, die untergeht. Da liegt sicher bei den ersten Christen etwas drin von einer großen Sehnsucht auf die neue Welt. Ich wünschte mir, wir Christen hätten heute wieder solch eine Sehnsucht auf den wiederkommenden Herrn. Wir würden uns nicht bloß verlieren in der Neuordnung dieser Welt. Diese Welt behält ihre Vorläufigkeit an sich, so wie das römische Reich ein zerbrechendes Reich blieb. Und die Reiche, die noch in dieser Welt bis zur Wiederkunft Jesu gebaut werden, bleiben auch Reiche des Ungerechten und des Ungehorsams und der Finsternis. Nicht, dass wir nicht das Beste für sie wollten. Wir wollen dienen, wo wir nur können. Ich kann es immer nur sagen. Aber unsere ganze Liebe gehört der Botschaft, dass das Menschen heute hören und dass Jesus im Leben von Menschen herrschen kann. Es gehört ja immer wieder zum Schweren, wenn wir auch hier mit Gemeindegliedern den Weg gehen müssen, hinaus auf den Friedhof. Und so haben wir einmal von einem jungen Ehepaar ein Kindlein begraben müssen. Und diese Mutter hat uns dann das herrliche Lied geschenkt, das wir heute so gern singen. Dann wird es kein Leid mehr geben. Keine Träne mehr geweint. Och, sie war immer eine fröhliche Frau in unseren Gottesdiensten. Sie haben es sicher gar nicht gemerkt, wenn sie neben ihr saßen. Sie sind jetzt weggezogen. Elisabeth Schnitter, die im Evangeliumsrundfunk diesen Dienst tun, wo dieser Refrain dann immer heißt, dann wird sein Gott alles in allem. Und dass wir heute auch schon unser Leid unter unsere Füße kriegen und sagen, der Tod soll jetzt nicht solch eine Macht in meinem Leben haben. Ich will ihn gar nicht bewundern und die Gräber sollen nicht der Mittelpunkt meines Lebens sein. Und wenn wir in alten Erinnerungen aufschlagen und dann kommen die bitteren Erinnerungen auch, wie der Verlust des Todes uns so viel genommen hat. Nein, der Tod soll nicht herrschen, der Auferstandene soll herrschen. Ich möchte doch in seinem Licht sein. Es wird erzählt von den Römern, die einst die Christen verfolgt haben. Es war ja für sie ein Mittel, um die Christen zu verhöhnen, wenn sie den Löwen vorgeworfen haben oder wie dort erzählt wird, wie sie 80 Christen auf ein Schiff getrieben haben und dann dieses Schiff angezündet haben. In der Nähe des Ufers und draußen am Ufer warteten hohnlachend die Leute. Jetzt werden sie gleich jammern und schreien, ihr Christen, seht, ihr habt auch keinen Heiland. Und dann werden die ganz still, wie die auf dem Schiff, Osterlieder anstimmen. War das nur damals bei den Römern so oder hört man das aus unseren Trauerhäusern? Und singen wir auch solche Lieder, aber nicht nur angesichts des Todes? Wie oft stehen wir in Gefahr, dass wir die Ewigkeit verlieren, nur wegen eines Ehebruchs? Wir sagen, ich möchte weg von Gott, ich will das Leben nicht. Und wir meinen, da liegt das Leben. Nur um ein unrechtes Gut, um ein Geld, das wir haben, das uns nicht gehört. Da, wo wir Gottes Wort brechen, da, wo wir in einem Streit festhalten. Und wir wählen doch nicht das Leben. Wir sagen, ich muss doch in dieser Welt das Leben gewinnen. Ist das das Leben? Das ist ein Leben, das auf den Tod hinläuft. Wie viele haben das ewige Leben verspielt, nur um ein kurzes irdisches Glück zu haben? Darum ist so wichtig, herrscht der Auferstandene in unserem Leben, dann möchte ich gar nichts mehr ohne ihn. Dass er sei alles in allem, nicht erst in meiner Todesstunde, sondern heute. Ich möchte nichts mehr ohne ihn, meine Dienste und Pflichten in dieser Welt mit Jesus, da wo er mich hinstellt. Und dann weiß ich, dass dieser Tag heute schon ewiges Leben ist. Da hat schon angefangen und der Tod kann mich nicht mehr von Jesus trennen. Amen.